Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Heute mit Michael Kraus, einem sehr spannenden Gast, gerade wenn es um das ganze Thema künstliche Intelligenz geht. Und letztens hatten wir ja schon die Mia bei uns im Podcast, gemeinsam mit einem unserer Kollegen, Andreas Niemeyer, und heute auch mit einem der, sagen wir mal, Hauptinitiatoren, der Mia mit ins Leben gerufen hat, und zwar Michael Kraus. Michael, schön, dass du da bist.
Servus Daniel, danke, dass ich wieder da sein darf.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, du hast es gerade gesagt, wieder sein darf. Du bist ja jetzt das zweite Mal in meiner Podcast-Folge. Von dem her, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wie wir hier auch zusammenarbeiten.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Michael Kraus. Wir kennen uns eigentlich schon länger. Erstmal verbindet uns der gleiche Wohnort in der Oberpfalz. Das versuchen wir in der Podcast-Folge ein bisschen zu vermeiden, dass man das zu stark durchhört. Ansonsten habe ich klassisch Bauingenieur studiert an der TU München vor 10, 15 Jahren. Genau, war danach Doktorand an der Universität der Bundeswehr in München. Und genau in meiner Promotion 2014 bis 19 ging es auch so um Aspekte von Machine Learning schon, eher für Materialmodellierung, und genau habe mich dann auf einen akademischen Weg entschieden. War ein Jahr im Stanford Postdoc und dann 3 Jahre jetzt in Zürich an der ETH und genau bin seit 1. April Professor für Baustatik an der TU in Darmstadt. Genau, wir kennen uns selber, weil ich zwischen der Zeit der Professur in Darmstadt und der ETH in einer kleinen Findungsphase in der Praxis war und wir da enger zusammengearbeitet haben im Bereich Künstliche Intelligenz. Und genau, es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, und dann kam vor ungefähr einem Jahr jetzt, vor Weihnachten, das Angebot eben mit der Professur, und genau, habe mich dann schon wirklich intensiv damit beschäftigt, ob ich jetzt in die Wirtschaft wechsle oder doch an der Uni bleibe. Genau, und unter anderem ist in der Zeit die Mia entstanden, was mich sehr freut, aber genau, da reden wir ja heute noch ausführlicher drüber. Soweit zu mir.
Alles klar, vielen lieben Dank, Michael. Du hast ja schon Mia erwähnt, und unter anderem hast du auch gesagt, dass du Professor an der TU Darmstadt bist, vor allem im Schwerpunkt Baustatik und auch KI. Kannst du uns da mal so ein bisschen hineinführen, was du in deiner Lehre als auch in deiner Forschung alles treibst?
In der Lehre natürlich klassische baustatische Ausbildung, Weggrößenverfahren, Kraftgrößenverfahren, beziehungsweise im Bachelor erstmal statisch bestimmte Systeme berechnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch die KI-Technologie, die wir natürlich immer stärker jetzt dann in unserem Berufsalltag sehen werden, im Bauingenieurwesen, muss man überprüfen können. Und dafür ist umso wichtiger, das Handwerkszeug eben gut zu verstehen. Also die Grundsätze, die Hintergründe, die Vereinfachungen, die wir in der Baustatik ganz oft verwenden. Im Master selber habe ich seit mehreren Jahren hier in Darmstadt, aber auch an der ETH in Zürich damals, einen Kurs gemacht, wo es um die Einführung von Maschinen und Deep Learning halt für Bauingenieure und Architekten ging, weil mir halt wichtig ist, dass Leute auch zum Beispiel Technologien hinter der MIA verstehen können. Und genau, das mache ich in der Lehre, also wirklich fundamentale Ausbildung Baustatik, aber auch so erstes Reinschnuppern in Maschinen und Deep Learning. Und mein Forschungsfokus hat sich im letzten in den letzten 5 Jahren doch einigermaßen geändert. In der Promotion war das relativ stark fixiert noch auf Glas- und Fassadenbau und Machine Learning. Und das hat sich in der Postdoc-Zeit geweitet, oder? Und da ging es dann um, wie kann ich eigentlich theoretisches Wissen noch einbringen in die KI? Theoretisches Wissen im Sinne von die Differentialgleichungen, die wir brauchen zum Lösen von baustatischen Systemen. Aber auch kann ich zum Beispiel im Stahlbau irgendwelche neuen Formeln finden aus Daten, um zum Beispiel sowas wie eine Erdbebenbemessung halt im Stahlbau zu machen. Da gibt es gewisse Profilkennwerte, die man halt jetzt analytisch nicht beschreiben kann. Und da haben wir zum Beispiel uns mal beschäftigt, ob die KI nicht so eine Formel finden könnte. Das fand ich sehr spannend. Und genau mit dem Ruf dann jetzt an die TU Darmstadt ist es nochmal weiter geworden. Ich habe ein paar Gruppen hier geerbt. Da geht es zum einen ums Bauen mit Glas wieder. Das kenne ich historisch schon. Ich habe eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Bauen mit Papier. Ganz spannender Werkstoff. Da geht es wirklich nochmal um klassische baustatische Dinge. Zum Beispiel Versuche zur Festigkeitsermittlung von verschiedenen Papierarten. Überhaupt Messungsansätze. Also wir wollen sowas wie eine Art Bemessungscode für Papierstrukturen schreiben. Zum Beispiel, wie führe ich Stabilitätsnachweise, wie führe ich Verbindungsmittelnachweise. Also ganz klassische baustatische Themen, konstruktive Themen. Das finde ich sehr spannend, habe ich, wie gesagt, jetzt mir neu aufgetan oder geerbt. Ich habe eine Gruppe zu Eis- und Schneemechanik. Das ist auch ganz interessant. Das überschneidet sich, wie gesagt, mit dem Glasbau halt in der Bruchmechanik. Es gibt aber jetzt eine Gruppe an 4, 5 Leuten, und da, glaube ich, kommen wir heute auch nochmal im Detail drauf, die sich eben dann in dieser Tradition, was ich die letzten 4, 5 Jahre gemacht habe, nämlich wie verbinde ich Machine und Deep Learning mit der Baustatik, beschäftigen in verschiedenen Tiefen, in verschiedenen Anwendungen. Und genau, das ist so eigentlich meine Gruppe, wo ich mit am meisten fachlich arbeite, weil das halt, wie gesagt, so ein bisschen mein Steckenpferd auch ist, diese zwei Welten zu verbinden. Genau.
Und genau da kommt auch Global Software ins Spiel, weil wir sind ja Softwarehersteller für Programme, für die Baustatik, für baustatische Berechnungen. Und auch dort möchten wir mit künstlicher Intelligenz etwas erreichen. Und genau deshalb streben wir es auch hier an, gemeinsam mit euch von der TU Darmstadt und mit dir als Professor hier gemeinsam zusammenzuarbeiten und suchen jetzt hier, und jetzt alle, für die der Podcast interessant ist oder auch jemanden aus dem Umfeld kennen, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für die Forschungsgruppe Baustatik und KI. So, und da du ja das hauptsächlich betreust, ja, übergebe ich dir jetzt auch das mal das Wort, einfach mal zu beschreiben, okay, was genau suchen wir da, wen suchen wir und wie schaut da auch so ein bisschen der, sagen wir mal, der Arbeitsalltag aus?
Genau. Ja, also wie gesagt, an der Stelle darf ich mich erstmal nochmal bedanken bei dir, deinem Vater und überhaupt der Global Software, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Engagement. Wir haben jetzt im ersten Jahr eben ein paar Prototypen im Bereich KI auch umgesetzt und wie gesagt, man merkt halt, diese KI-Entwicklung, die wir brauchen, ist halt etwas, was aus unserer Community entstehen muss, spezifisch eben auch aus der Lua Software heraus. Und die grundsätzliche Idee bei dieser Stelle ist eigentlich, jemanden zu entwickeln, also fachlich, aber auch persönlich, der dann Aufgaben später in der Lua Software GmbH halt auch übernehmen kann an der Schnittstelle eben KI und Softwareentwicklung. Das wäre so die Wunschvorstellung und die Idee dieser Entwicklung ist jetzt eigentlich zum einen natürlich fachlich, indem man diese Promotionsstelle halt ausfüllt mit Themen, da komme ich gleich drauf, und zum anderen soll das natürlich jemand sein, der sich für das Thema KI auch interessiert, der eine gewisse Grunderfahrung da schon mitbringt. Idealerweise suchen wir einen Informatiker oder Informatikerin, die eben aus dem Machine- und Deep Learning-Bereich wissenschaftlich schon kommt durchs Studium und die vielleicht jetzt die Anwendung in der Praxis auch sucht mit einem Softwarehersteller in der Berechnung. Das wäre mal so der Wunsch. Und wenn alternativ natürlich über ein Profil nachgedacht wird, dann kann man sich auch vorstellen, dass wir jemanden suchen, der jetzt einen starken Baufokus, Bauinformatikfokus hat, wo wir einfach halt dann auch sehen wollen, dass Expertise in Machine- und Deep Learning in vertiefter Weise da ist. Also wir brauchen wirklich jemand, der Algorithmen aus zum Beispiel neuronalen Netzen von der Pike auf grundmäßig neu herleiten in der Theorie, aber auch implementieren kann. Und das geht schon darüber hinaus, dass man jetzt sagt, naja, ich bin hier der Anwender von KI. Das würde an der Stelle dann zu kurz greifen, weil wir eben im Rahmen dieser Promotion grundsätzlich neue Algorithmen entwickeln wollen, die eben theoretisches, vertieftes Verständnis brauchen und dann für das Proof of Concept implementieren natürlich auch die entsprechende Programmiererfahrung. Das wäre jetzt mal grundsätzlich so das Wunschprofil, also Interesse, gewisse fachliche Vorbildung, Neigung auch praktisch in der Entwicklung und Forschung tätig zu sein. Das Setting wird dann eigentlich so sein, dass wir jetzt uns mal intern abgestimmt haben, intern im Sinne von meine Professur und die Entwicklungsabteilung der Dubai Software, auf Themen. Ich finde das sehr spannend, weil wir haben erste Ideen ja das letzte Jahr entwickelt über zum Beispiel multimodale Sprachmodelle, jetzt zum Beispiel die Mia, dass man die halt weiterentwickelt. Zum Beispiel jetzt kann man Text eingeben, künftig soll es möglich sein, da Zeichnungen, CAD-Dateien, alles Mögliche vielleicht reingeben zu können und dann entsprechend Dinge halt zu erhalten, sowas wie vielleicht Formeln, die einem helfen. Natürlich ein RFM oder RStab Python-Code, um das Programm zu bedienen. Genau, und das wäre so ein Themenfeld im Endeffekt, sich zu kümmern, wie muss jetzt dieses technische Backend der MIA erweitert werden. Da wird es sicher Lücken geben, auch in der Forschung. Jetzt von der Theorie her, von den neuronalen Netzen, wie ich dieses Sprachmodell eben erweitern muss. Da wird es aber auch darum gehen, welche Daten ich sammeln muss, wie müssen die ausschauen, weil zum Beispiel ein Aspekt hier ist, dass ja im Global-Universum es solche Vorlagen, solche Blöcke gibt und Blöcke wären natürlich eine Quelle für Daten, die wir anzapfen und verwenden wollen, aber darüber hinaus gibt es ja Handbücher und. Und genau da soll sich diese Person halt kümmern, da mal ein bisschen ein generelleres Framework im Endeffekt zu erarbeiten, um da auch dann künftig flexibel auf neue Daten, die sich erschließen, eingehen zu können. Ja, das wäre so der Themenblock 1, also sich um multimodale Language Models halt zu kümmern und das im Endeffekt mal führt Lubal in verschiedenen Use Cases zu denken. Das könnte man sogar so weit spinnen, dass man sagt, vielleicht kann dieses KI-Backend natürlich auch im Support unterstützen, vielleicht aber auch in der Akquise oder im Verkauf, im Marketing. Warum? Weil wir halt eine KI haben, die jetzt alle Daten im Lubal-Universum kennt und sieht und dann natürlich mehr Überblick, sage ich mal in Anführungsstrichen, hat, wie jetzt vielleicht der einzelne Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Genau, das fände ich ganz spannend. Ein anderes Thema, was wir überlegt haben, war, sich mal um Datenmodellierung nochmal zu kümmern. Jetzt liegt ja hinter diesen Berechnungsdateien, sage ich mal, ein IFC oder SAF-Format. Und da ist jetzt, wenn man die KI-Entwicklung so ein bisschen verfolgt, eher die Forschungsrichtung in Richtung Graphen, also graphneuronale Netze zu verwenden. Und die Idee ist hier eigentlich, dass jemand sich damit beschäftigt, in der, wie gesagt, eher Informatiker-Sicht mit eben Repräsentierungen von Bemessungsproblemen. Also konkret, ob es sich lohnt, eine eigene Ontologie zu entwickeln oder ob man ein SAF- oder IFC-Format mal als Basis nehmen kann und das dann weiterentwickeln müsste oder ob das schon einfach reicht, um es zum Beispiel in irgendeiner strukturierten Form über zum Beispiel ein Coder-Netz halt der MIA zum Beispiel als LLM zuzuführen. Ich glaube, das ist sehr spannend. Das ist aber schon mit dem Fokus etwas mehr, wie gesagt, Richtung Informatik gerichtet, weil, wie gesagt, Graphnetze ist ein neuer Trend. Muss man dann sich auch am Ende schauen, welche Vor- und Nachteile sich dann zum Beispiel aus dieser neuen Ontologie, aus den Graphen auch für das ganze Doing bei Globalayer gibt. Wie gesagt, das ist vielleicht etwas informatiklastigeres Thema als das erste. Wir haben insgesamt noch zwei andere Themen, wo wir uns vorstellen können, dass je nach Profil sich eine Person beschäftigt. Das dritte Thema ist wieder etwas mehr ingenieurmäßig, nämlich wollen wir, dass Analysemodelle jetzt den RStab oder RFM über die Python-Schnittstelle erstellt werden können. Also die Idee ist, viele Leute in der Praxis arbeiten ja immer stärker auch mit einer BIM-Modellierung. Wir haben also IFC-Daten und die Idee ist, dass man halt sowas wie einen KI-basierten Übersetzer zwischen diesen IFC-Daten, die ich da bekomme, mit dem Ziel einer automatischen Generierung halt von R-Stab-RFM-Analysemodellen. Das ist so ein bisschen verwandt mit dem Thema, was ich gerade angeschnitten habe, mit Ontologien. Das hat aber jetzt nicht unbedingt den technologischen Fokus auf Ontologien. Also da ist man vielleicht ein bisschen freier. Man sagt einfach nur, der Startpunkt ist jetzt eine IFC-Datei. Und genau, wie gesagt, intern wissen wir ja, dass doch den einen oder anderen Kunden gibt, der da auch mal danach fragt, könnt ihr mir eigentlich sowas wie einen automatischen Übersetzer von IFC nach global profan geredet mal schreiben. Genau, das wäre hier so eine Forschung. Und das Thema 4 hat auch wieder, wie gesagt, ein bisschen einen Ingenieurfokus. Da geht es darum, können wir eigentlich mit Sprachmodellen oder anderen generativen KI-Algorithmen unsere Strukturen optimieren? Weil aufgrund der Nachhaltigkeitsdiskussion, aber auch Ressourceneffizienz oder Verfügbarkeit von Baustoffen, was ja im Zuge der Krisen weltweit immer wichtiger wird, natürlich immer öfter auch die Frage kommt, bietet Global eigentlich Lösungen an, um Dinge zu optimieren? Und da gibt es ja schon Sachen, zum Beispiel, es gibt ja schon ein eingebautes Optimierungstool, das basiert jetzt auf genetischen Algorithmen. Das ist eine, sag mal, ältere Form der KI, die haben aber halt die Nachteile, dass die trotzdem recht rechenintensiv halt sich darstellen. Und es gibt da 2-3 interne Projekte, wo wir jetzt schon überlegt haben, wir müssen eigentlich davon wegkommen, die weiterentwickeln, damit halt die ganze Optimierung im Global-Universum selber schneller stattfinden kann. Genau. Das Thema selber dort ist eben zu schauen, welche generativen neuronalen Netze ich verwenden kann, um die Optimierung im Endeffekt schneller zu machen und genereller zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil hier auch, wie gesagt, ein extremer Ingenieurfokus einziehen kann, wo man sich zum Beispiel überlegt, naja, ich habe bei Fachwerken repetitive Strukturen, das müsste ja ein Netz irgendwie berücksichtigen können und nicht wie jetzt der genetische Stumpf mit Parametern durchoptimieren. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, so die Spannbreite möglicher Themen. Wir wollen es auch eigentlich gar nicht ganz stark einschränken, sondern auch in den Dialog eben mit interessierten Personen kommen und sagen, schau mal, das interessiert uns, das sind Themen, die jetzt die Praxis interessieren, die an Global herangetragen werden und wir versuchen hier eben Lösungen zu entwickeln. Solche KIs gibt es nicht von der Stange, deswegen müssen wir das tun. Genau. Und die Idee ist, dass eigentlich die Person kommt und sagt, mich interessiert das eine oder andere Thema und dann machen wir das vielleicht ein bisschen fixer. Genau, aber um mal einen ersten Gedankenanstoß überhaupt zu kriegen, was wir wollen, glaube ich, kann man sich jetzt unter diesen Themen dann entsprechend gut etwas vorstellen.
Alles klar, also einige spannende Aufgaben und Themenfelder, wo man sowohl sich als auch die Firma, als auch Produkte weiterentwickeln kann. Bisschen hast du ja schon was gesagt zur Organisation, zur Zusammenarbeit. Der wissenschaftliche Mitarbeiter wird ja vor allem sehr eng mit dir zusammenarbeiten, aber natürlich auch mit unserem Entwicklungsteam. Aber gib uns doch auch mal da einen kleinen Einblick. Wie ist das Team organisiert? Wie arbeiten wir? Wird der wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch eng mit anderen Forschern oder Praxispartnern zusammenarbeiten? Und wie ist denn auch hier so die Organisation bei uns?
Genau. Also zunächst vielleicht nochmal zum Einstellungsprozess. Das wird sich zweistufig gestalten. Wir haben ja die Stellenanzeige online jetzt schon geschaltet. Da könnt ihr euch, die Zuhörer, sich gerne bewerben, sowohl auf der Global-Seite als auch bei uns in der TU Darmstadt. Das läuft zum Schluss alles in einem Bewerberpool. Weil es sich ja um eine Promotionsstelle handelt, müssen wir halt formale Voraussetzungen prüfen. Da geht es dann um einen Mindestnotenschnitt, um eine Mindestpunktzahl in verschiedenen Fächern. Diese Prüfung wird im Endeffekt erstmal bei mir laufen, denn zur Promotion wird jetzt nur zugelassen, wie gesagt, wer halt bestimmte Kriterien erfüllt. Zum Beispiel Notenschnitt im Master besser 2,5 in den Fächern. Und dann braucht man halt, weil man Baustatik promoviert, gewisse Fächer in der Baustatik, in der Vertiefung. Genau, dann, wie gesagt, werden wir diesen Pool sichten zusammen, also Mitarbeiter im KI-Team oder im Entwicklungsteam von Luber Software und ich. Und dann werden wir im Endeffekt erstmal eine erste Runde Bewerbungsgespräche führen. In diesem Interview geht es darum, die Personen kennenzulernen, so ein bisschen zu verstehen, welche Arten von Projekten haben die schon gemacht in der Softwareentwicklung, in der Baustatik, in der KI. Und das ist, wie gesagt, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich sag mal, loses Interview, lockeres Interview, um sich kennenzulernen. Dann wählen wir aus diesem Pool von Leuten nochmal vielleicht 2, 3 Kandidaten aus, wo wir sagen, okay, wir laden die mal zu einem Schnuppertag ein. Das wird bei Global halt in München sein, am Standort. Und dort, genau, gibt's so eine Art Kennenlernen. Da geben wir 2 bis 3 kleine Coding-Aufgaben, weil wir halt einfach sehen wollen, wie arbeitet jetzt jemand an einem Projekt? Ist die Person eher kommunikativ? Fragt die nach, wenn was nicht verstanden wird? Wie schaut denn der Code aus? Die technische Qualität des Codes so ein bisschen anschauen und dann auch nochmal in ein Gespräch zu kommen bezüglich Erwartungen natürlich der Person an uns, aber auch die Kommunikation, unsere Erwartungen an die Person. Genau, und nach diesem Probetag fällen wir im Endeffekt eine Entscheidung. Da bietet man jemanden dann die Stelle an und genau, jetzt, wenn man sich einig ist, dass man halt diese Stelle machen möchte, dann haben wir uns vorgestellt, wird der Hauptort erstmal sein, in München halt im Team zu arbeiten und den wissenschaftlichen Begleitsupport halt durch mich beziehungsweise Zugang zu meinem Institut zu bekommen. Und wie gesagt, so das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr wird man sich einfach versuchen, in München mal in die Global-Entwicklungs-Community einzubringen. Da gibt's verschiedene Teams, die sitzen in Tschechien, in Prag überwiegend und halt in Deutschland, Tiefenbach und München. Und ich glaube, das ist wichtig, weil man eine enge Vernetzung auch eben in die Global Software braucht. Man spricht mit verschiedenen Stakeholdern. Dein Vater ist ja immer noch zumindest in diesen Bereichen sehr, sehr, sehr aktiv und möchte da auch mitdiskutieren und eingebunden sein. Und das muss man einfach, wie gesagt, verstehen. Es gibt da ein paar Key Stakeholder oder auch den Andreas Niemeyer, der letzte Woche gesprochen hat. Die müssen wir immer wieder abholen oder den Jaroslav Brosch, der die Entwicklung in Prag, zumindest was jetzt die KI-Entwicklung angeht, verantwortet. Und daher glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man erst einmal da versteht, wie tickt denn die Global Software, welche Key-Stakeholder gibt's da, mit wem muss ich da überhaupt reden. Und genau, das macht man am besten vor Ort. Und wie gesagt, das Langziel dieser Stelle ist ja eigentlich, die Person aufzubauen, in der Global dann auch eine Leitungsposition oder wichtige Position da halt an der Schnittstelle KI einnehmen zu lassen. Genau. Ansonsten, es gibt das Angebot, weil es eine Promotionsstelle ist, kann man sich natürlich auch in die Lehre integrieren. Das müsste man jetzt nicht, weil es ja eine rein drittmittelfinanzierte Stelle ist. Das Angebot besteht, also das, glaube ich, macht schon auch Sinn, ab und zu mal auf Vertagungen zu fahren, um halt Dinge, die man jetzt hier erforscht, auch vorzustellen. Es gibt unglaublich viel Interesse natürlich von außen. Und zum Schluss gehört sowas wie Präsentieren oder an Tagungen teilnehmen oder auch mal eine Vorlesung begleiten, ein bisschen zur Persönlichkeitsbildung. Gerade wenn man später vor größeren Gruppen halt eigene Ideen verteidigen muss, sprechen muss, irgendwie spontan, dann bringen solche Dinge natürlich extrem viel für die Persönlichkeitsentwicklung. Wie gesagt, wir sehen das so, es steht erstmal die fachliche Ausbildung im Vordergrund, also wirklich das Arbeiten am Forschungsprojekt. Wir wollen aber trotzdem ab und zu mal diese persönliche Persönlichkeitsentwicklung auch ein bisschen mit einbringen. Aber grundsätzlich muss man jetzt keine Lehre machen, wie es vielleicht ein anderer Standardassistent bei mir am Lehrstuhl machen müsste. Genau.
Der Michael, also du hast es ja gerade schon gesagt, der Standort ist in München. Vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz hinzufügen, wo genau in München. Das ist am Sendlinger Tor, also ziemlich im Herzen von München, in einem sehr schönen, angenehmen, kleineren Büro. Also wir sind dort ungefähr 25 Leute, ein schönes, übersichtliches, dynamisches Team mit den Abteilungen Entwicklung, Vertrieb und auch dem Marketing. Und wie es der Michael gerade auch schon gesagt hat, man arbeitet hier auch sehr stark mit dem tschechischen Entwicklungsteam zusammen. Die arbeiten vor allem hier bei der Planung und Entwicklung neuer Programme, Produkte, auch von künstlicher Intelligenz, nach der Scrum-Methode. Scrum-Methode ist eine agile, sagen wir mal, Projektmanagement-Methode, in der man halt verschiedene Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Sprints, die ungefähr drei Wochen dauern und sich dort halt die entsprechenden Entwicklungsaufgaben in einem Team zuordnet, sich immer auf den neuesten Stand hält und so entsprechend abarbeitet und dann auch in die Software implementiert. So viel dazu. Ich habe hier noch eine Frage in meinem Skript stehen. Was gibt es denn für langfristige Entwicklungsmöglichkeiten als jemand, der diese Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Baustatik und KI antreten würde?
Also ich denke, ich habe es schon mal ausgeführt, die längerfristigen Entwicklungsmöglichkeiten sind natürlich dort erstmal selber der Technologieträger und Vermittler zu sein. Im Idealfall ist die Person, die wir bekommen, auch, ich sag mal, jemand, der das Thema KI bei Global selber vielleicht auch ein bisschen mehr unter die Leute noch bringt. Das bedingt eine gewisse Kommunikativität auch bei der Person. Ich denke da aber auch an Kundenprojekte, die wir ja auch jetzt immer stärker sehen, dass Leute eben sagen, könnt ihr uns auch mal anbieten, eine KI-Lösung. Und ich denke, da gibt es vielfältige Wege, was man danach nach der Promotion machen kann. Das eine ist vielleicht in der Entwicklung bleiben und dort, wie gesagt, ein Team aufzubauen und zu leiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in 4, 5 Jahren bei Global es vielleicht im technischen Vertrieb eine Person gibt mit einer Spezialisierung auf KI, weil die halt dann diese Vermittlerrolle zwischen, naja, ich verstehe den Sprech der Informatiker und was die im Entwicklungsteam machen. Ich kann das aber so runterbrechen, dass ich einem normalen Kunden, der jetzt wenig und keine Ahnung von KI hat, das aber so erkläre, dass der das Gefühl hat, ich habe ihm seine Lösung im Endeffekt angeboten, die er gerade sucht. Wie gesagt, das Thema Optimierung ist gerade ganz heiß. Da gibt es mehrere Anfragen aus der Industrie und da gibt es auch immer die Frage, kann man da was mit KI machen? Und da merkt man halt ganz oft, man muss die Erwartungen entsprechend auch managen. Also das Problem heute ist ja, dass gerade die großen KI-Softwarehersteller verbreiten ja den Glauben, dass ich mit deren KI praktisch alles machen kann. Das ist aber halt nicht so. Deswegen brauchen wir bei Global halt auch jemanden, der es spezifisch dann entwickelt. Genau, und wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass es mehrere Karrierepfade gibt innerhalb der Global. Die Erwartung ist eigentlich, wie gesagt, dass diese Person kommunikativ ist und in der Zeit, bis wir jetzt diese Promotion machen, schon auch ein bisschen praktisch dieses KI-Spirit, sage ich mal, in die Firma bringt, da auch ein bisschen Ansprechpartner ist. Wenn jemand Fragen hat, können wir da mit KI irgendwas machen, dass man dann halt auch sagt, ja, ist jetzt zwar nicht mein Hauptfokus in der Promotion, aber hey, das ist ein Thema, ich will das voranbringen und ich sehe mich da auch in 2, 3, 4 Jahren an der Stelle, wo man auch der Kommunikator und Promoter ist. Genau.
So, und abschließend möchte ich noch mal ein bisschen mehr zu dir kommen und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für alle Interessenten sehr spannend sein könnte, diese Frage. Wenn du zurückblickst auf deine Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz, also allgemein, wenn es um das Thema Baustatik, Berechnung, Bauplanung oder allgemein im Bauwesen geht, was war denn da bisher deine größte Herausforderung bei der Integration oder Implementierung von künstlicher Intelligenz und wie hast du diese versucht zu lösen?
Ich denke, es gibt zwei große Herausforderungen. Das eine ist, wie gesagt, dieses Erwartungsmanagement der Leute, die, ich sag mal, populärwissenschaftliche Bildung zu KI haben, die dann mit Ideen kommen und sagen, kannst du mit KI das und das lösen? Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein. Und halt wirklich durchzugehen, was ist eigentlich dein Problem, was du lösen willst. Und dann gibt's eben den Fall, kann man lösen oder kann man nicht lösen, wissenschaftlich. Und dann sollte in der Wirtschaft immer noch die Frage sein, kann ich es günstiger oder effizienter machen, was jetzt der Wissenschaftler nicht unbedingt beantworten muss. Der kann sagen, hey, das kann man jetzt technisch lösen oder nicht. Genau, ich glaube, das ist wichtig und das ist auch wichtig, gerade in einem wirtschaftlichen Kontext praktisch dieses Erwartungsmanagement bezüglich, was kann die KI und was bedeutet es eigentlich, ein KI-Projekt zu machen. Und dort halt den Fokus zu haben, was ist die technische Lösung, was geht und ist es auch die betriebswirtschaftlich sinnvollste. Weil das Wichtigste ist, wenn rauskommt, die KI kann man zwar machen, ist aber wirtschaftlich nicht darstellbar, kein KI-Projekt machen. Ganz oft kommt es raus, dass ein KI-Projekt Sinn macht, oder? Aber man sollte die Option auch immer im Kopf haben, gerade wenn man nicht Experte für KI ist. Und die zweite Herausforderung ist tatsächlich etwas, ich sag mal, Menschliches, nämlich das Vertrauen in eine KI-Lösung. Und da gibt es eine technische Sicht. Man kann im Endeffekt KI-Modelle behandeln nach dem Eurocode 0 als statistische Verfahren und dort sowas wie Teilsicherheitswerte theoretisch ausrechnen. Aber selbst das hat aus meiner Erfahrung nicht dazu geführt, dass Leute es unbedingt akzeptieren. Also selbst wenn die sehen, das ist jetzt genauso zuverlässig wie ein Standard-Finite-Elemente-Solver oder was anderes, was ich halt immer benutze, ist doch immer von dieser KI so ein bisschen, wie gesagt, das sind fast irrationale Ansichten, oder? Das hat etwas mit der Metaphysik, die mit der KI mitschwingt, zu tun, dass Leute halt glauben, das sind Maschinen, die denken. Das ist aber halt nicht so. Zum Schluss, wenn man sich mit KI beschäftigt, ist es halt relativ viel Numerik und Optimieren. Also jemand, der nicht lineare FEM versteht, der versteht eigentlich auch schon, sagen wir, 80% von dem, wie KI funktioniert. Genau. Also das sind, glaube ich, unsere zwei Bausteine. Das eine, ich sag mal, ein gesundes, technisch-wirtschaftliches Erwartungsmanagement bezüglich, was kann die KI und wo bringt die KI etwas? Und das andere ist Nutzerakzeptanz. Und ich glaube, da geht die Global Software einen sehr guten Vorreiterweg auch, weil Akzeptanz kommt auch mit Konstanz im Tun. Warum? Weil wir da Erfahrung sammeln. So, wie gesagt, ich will vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch ganz kurz auf die Mia nochmal zurückkommen.
Gerne.
Ich für mich fand die technische Umsetzung der Mia sehr spannend, weil man auch gesehen hat, was gibt denn der Markt her, was müssen wir selber tun, welche Fallstricke gibt's, während man das tut. Ich fand aber auch ganz interessant die Kundenreaktionen. So die ersten zwei Wochen, kann ich mich erinnern, hat mir dein Papa immer die, ich sag mal, Fehlermeldungen oder was Leute da für Meinungen haben dazu zurückgespiegelt, weil wir die beheben wollten. Und wie gesagt, das hat für mich ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Und ich finde es sehr gut, dass ihr als Global Software gesagt habt, naja, wir probieren das jetzt und wir glauben, das ist es, auch wenn wir wissen, dass das heute noch viele Kinderkrankheiten hat, wie Halluzinieren, also Hergeben von Informationen, die vielleicht falsch sind. So, aber diese Systeme, das ist wie, wenn ich eine Bauingenieurausbildung mache. Wir dürfen nicht erwarten, dass diese KI-Systeme praktisch ab Tag 0 ohne Training ein fertiger Bauingenieur ist. Das kann gar nicht sein, oder? Auch wir müssen 3 bis 5 Jahre studieren, um Bauingenieur zu sein. So. Und das muss man der KI auch zugestehen. Also die brauchen gewisse Zeiten, Phasen, wo sie trainiert werden. Und da ist auch wichtig, diese Fehler zu kommunizieren. Wir tun das bei der Mia, indem wir halt diese Buttons mit Daumen hoch, Daumen runter machen oder auch die Leute ermuntern in verschiedenen Webinaren. Hey, wenn ihr merkt, das ist falsch, nicht sagen, das ist schlecht und für sich behalten, sondern uns zurückspiegeln, weil nur so kann das System besser werden. Das ist wie Klausuren schreiben. Wenn ich Klausuren bewerte, tue ich das auch nicht, um Leute irgendwie abzustrafen, sondern das ist, um objektiv zurückzuspiegeln. Hey, du solltest hier noch was lernen, weil du es anscheinend auch nicht kannst. Und so muss man das auch sehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch 5 Jahre ins Land gehen lassen und diese KI-Schwächen auch kommunizieren, aber auch die Stärken, dann haben wir, ich glaube, ein besseres Verständnis über diese Technologien. Und ich finde es als Vergleich eigentlich immer ganz gut, wenn man sagt, nicht-lineare, finite Elemente, geometrisch oder materiell nicht-linear. Ich wage jetzt einfach mal als Baustatikprof zu behaupten, dass mindestens die Hälfte der Leute, wenn sie geometrisch oder materiell nicht linear rechnen, zum Schluss vielleicht mir auch nicht alle Fragen beantworten können, was die FEM da macht. Aber wir vertrauen der FEM, weil halt einfach seit 30 Jahren Leute mit diesen Programmen arbeiten und es anscheinend funktioniert, was wir da tun. So. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht wissen sollten, was wir tun, sondern das heißt einfach nur, Persistenz einer Technologie sorgt auch für Vertrauen, weil halt verschiedene Leute mit verschiedenen Expertisen damit Erfahrungen sammeln und, wie gesagt, eben zurückspielen. Und genau das müssen wir mit der KI tun. Und ich sage es nochmal, deswegen freut es mich eigentlich sehr, dass Global jetzt hier in diese Stelle investiert, und auch weiter Vorreiter sein möchte im Bereich Baustatik-Software und KI, weil es aus meiner Sicht einfach der richtige Weg ist. Diese Technologie wird nicht weggehen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir die gewinnbringend für uns, für die Firma, für die Kunden einsetzen. Ja, und da gibt es viele Potenziale und die müssen wir heben. Und den Weg, den gehen wir, glaube ich.
Sehr schön zu hören, Michael. Top. Jetzt ist es, glaube ich, schon, ich bin mir nicht ganz sicher, etwa 2 bis 3 Jahre her, als du das letzte Mal bei uns in der Podcast-Folge warst. Ich glaube, damals warst du auch einer unserer ersteren Gäste. Und wie du mit Sicherheit auch weißt, stelle ich auch immer jeden unserer Gäste die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und da würde mich jetzt interessieren, was dein Lieblingsbauwerk ist, ob es noch das gleiche ist als vor ungefähr 2, 3 Jahren oder ob sich das geändert hat.
Es ist jetzt eigentlich immer noch das Gleiche, weil der Andreas hat mir letzte Woche ja die Achterbahnen vorweggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, mein neues Lieblingsbauwerk ist die erste Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff, aber er hat es jetzt schon erwähnt. Deswegen bleibe ich bei meiner ersten Option, der Golden Gate Bridge. Ja, auch nochmal, weil ich mich so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge hier natürlich nochmal mit der Erwartung schon auseinandergesetzt habe, dass ich nochmal Bauwerk benennen muss. Und ich denke eigentlich gerne an die Zeit in den USA zurück, auch wenn wir eigentlich unter der Corona-Zeit dort waren. Aber wie gesagt, für mich ist die Golden Gate Bridge eigentlich nochmal halt ein Symbolbild für Ingenieurkunst, erstmal diese Dimensionen zu überspannen, aber halt auch, wie gesagt, ein bisschen mit, man ist da dort, da mündet praktisch die Bay in den offenen Pazifik und das Golden Gate heißt ja diese Ecke, diese Meerbucht, wird dann überspannt von diesem Bauwerk. Das ist eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo wir dort waren, imposantes Bauwerk. Also du unterm Tag dort stehst und dann siehst du die riesigen Schiffe durch oder nachts oder auch wenn da Nebel ist. Wir waren da im Januar dort und da gibt es dann in San Francisco so eine Art mikroinverse Klimalage. Da hat es dann unterm Tag immer recht viel Nebel. Das schaut einfach, ich glaube, immer toll und spektakulär aus, dort zu sein. Ja, deswegen, ja, ist wieder mal meine Wahl.
Sehr schön. Kann ich nur bestätigen, ist auch mein Lieblingsbauwerk. Ich war noch nicht dort, aber das ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste und freue mich schon, wenn ich dann in San Francisco bin. Michael, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Wir werden die Stelle auch in den Podcast-Beschreibungen verlinken. Dort findet ihr dann sowohl den Link für die TU Darmstadt als auch nochmal auf unserer Webseite von Global Software. Ich sage, Michael, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal.
Danke, Daniel. Und bei Fragen schreibt uns gerne. Servus.